Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet.
Hallo ihr Lieben, ihr hört richtig, es gibt tatsächlich nochmal eine neue Folge. Die letzte ist ausgefallen, weil ich tatsächlich extrem viel um die Ohren hatte, weder Zeit noch Lust, etwas sozusagen unter Zwang vorzubereiten. Seht das mir bitte nach. Es kann mal passieren, dass eine Folge ausfällt. Es ist schließlich reines Hobby. Ich verdiene damit keinen Cent. Im Gegenteil, es kostet eigentlich Geld, die Folgen zu hosten und aufzunehmen etc. Das heißt, es wird hin und wieder mal passieren, dass ich eine Folge ausfallen lasse. Seht mir das bitte einfach nach und freut euch, wenn eine neue Folge kommt, denn ich habe etwas vorbereitet. Beim letzten Mal hatten wir einen super alten Fall. Deshalb springe ich jetzt mal fast in die Gegenwart und diesmal wird es ein etwas neuerer Fall sein. Und das soll es eigentlich schon an Vorgeplänkel gewesen sein. Ich springe direkt in den neuen Fall. Hersdorf, ein kleines malerisches Dorf in der Eifel. Eingebettet in die weiten Wälder und sanften Hügel wirkt es auf den ersten Blick wie der Inbegriff von Ruhe und Frieden. Die Dorfgemeinschaft ist eng verbunden, die Bewohner kennen sich seit Jahren. Doch hinter dieser Idylle verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das am 14. Januar 2023 das Leben eines 56-jährigen Mannes und das Schicksal zweier Täter für immer verändern sollte. Auch hier gilt wieder, ich habe alle Namen verändert. Sollte euch der Fall irgendwie bekannt vorkommen, man kann ihn natürlich ergoogeln. Alle Namen sind geändert, der Ort und die Fakten und so weiter sind natürlich geblieben. Jörg K. war kein Unbekannter in Hersdorf. Der 56-Jährige, ein Mann mittleren Alters, lebte allein in einem abgelegenen Haus, das von dichten Wäldern umgeben war. Die Einsamkeit war sein ständiger Begleiter. Doch wie viele andere suchte er auch nach Verbindungen in einer zunehmend digitalen Welt. Er meldet sich auf einer Plattform an, auf der er nach Kontakten sucht, die über Gespräche hinausgehen sollen. Hier trifft er auf zwei junge Männer, die ihm zunächst Vertrauen einflößen. Zwei Männer, die er nie vergessen sollte. Diese beiden Männer, die das Vertrauen von Jörg K. missbrauchen sollten, stammen aus Remscheid, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Markus, 26, und Gregor, 20, hatten wenig gemeinsam, abgesehen von ihrer gemeinsamen Herkunft. Markus war der Älteste der beiden und hatte bereits Erfahrung in betrügerischen Handlungen. In seiner Heimat war er für kleinere Straftaten bekannt und auch in Deutschland war er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der jüngere Gregor, dessen Jugend von Unsicherheit und einem Mangel an Perspektiven geprägt war, folgte ihm blind. Der ältere Markus war für ihn eine Art Mentor, jemand, der die skrupellosen Methoden kannte, um schnell ans Geld zu kommen. Beide Männer waren in der Eifel auf der Suche nach einer Gelegenheit, sich zu bereichern. Ihre Methode war einfach. Sie gaben vor, an einer sexuellen Begegnung interessiert zu sein und lockten Jörg K. in eine Falle, aus der er nie wieder entkommen sollte. Am 14. Januar 2023, an einem Samstag, holte Jörg K. die beiden Männer in Remscheid ab. Sie stiegen in das Auto des 56-Jährigen und die Reise nach Hersdorf begann. Der Himmel war wolkenverhangen und die Straßen waren zu dieser späten Stunde fast leer. Die drei Männer unterhielten sich über allgemeine Themen, wobei Jörg K. nichts ahnte. Er dachte, er würde zwei gleichgesinnte Menschen treffen, mit denen er einen ungestörten Abend verbringen könnte. In seinem abgelegenen Haus angekommen, trinken alle drei gemeinsam und verbringen Zeit miteinander. Die Männer gaben sich gesellig und offen. Bier wurde geöffnet und es begann eine Unterhaltung, die die Wände der Isolation von Jörg K. für einen kurzen Moment brach. Es war eine willkommene Abwechslung für ihn, ein Gefühl der Gemeinschaft. Doch während er seine Gäste aufnahm, schlichen sich die Täter langsam näher an ihr Ziel. Die Nacht schritt voran und Jörg K. bot an, zusammen zu baden. Das Bad war für ihn eine weitere Möglichkeit, Nähe zu suchen, vielleicht sogar eine Art von Intimität. Doch was er nicht wusste, war, dass er sich in diesem Moment in eine Falle begab. Während der Mann in der Badewanne saß, hatte Markus das Werkzeug, das er für den Mord benötigte, bereits in der Hand. Einen Radmutterschlüssel. Schwer, massig, brutal. Mit einem gezielten Schlag traf er den Hinterkopf des ahnungslosen Mannes. Ein Schlag, dann noch einer und dann noch viele weitere. Insgesamt 12 Schläge. Jeder einzelne davon ließ den 56-Jährigen tiefer in die Dunkelheit sinken. Das Opfer fiel in die Badewanne. Das Wasser wurde von seinem Blut getrübt. Der Raum, der zuvor von der Leichtigkeit eines Gesprächs erfüllt war, war nun von Stille und Tod überzogen. Der Körper des Mannes lag dort regungslos, während Markus und Gregor hastig das Haus durchsuchen. Nachdem sie das Haus nach Wertsachen durchwühlt hatten, beschlossen die Täter, mit dem Auto des Opfers zu fliehen. Doch ihre Flucht war nicht so perfekt, wie sie gehofft hatten. Als sie versuchten, mit dem Wagen durch das schlammige Gelände zu fahren, blieben sie stecken. In Panik verließen sie das Auto und flüchteten zu Fuß. Sie nahmen ein Taxi und fuhren weiter. Ihre Spur führt sie zu einem Geldautomaten, an dem sie versuchten, mit der EC-Karte des Opfers Geld abzuheben. Erfolglos. Was sie nicht wussten, ihre Flucht war von Anfang zum Scheitern verurteilt. Die Polizei konnte auf die Videoaufzeichnung von Geldautomaten und die Aussage von Zeugen zugreifen. Doch noch gab es keine Beweise, dass die Männer tatsächlich die Täter waren. Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler eine heiße Spur fanden. Als die Polizei von Trier den Mordfall aufnahm, gab es schnell wichtige Hinweise. Eine Nachbarin hatte den leblosen Körper von J.K. gefunden und die Ermittler begannen sofort, die Gegend nach Spuren abzusuchen. DNA-Proben, die am Tatort gesichert wurden, sowie Überwachungsvideos aus dem Umfeld des Hauses führten zu ersten Durchbrüchen. Dank dieser Beweise und der Aussagen von Zeugen konnten die Ermittler schließlich die Verbindung zwischen den Tätern und dem Mord herstellen. Am 24. Januar 2023, nur 10 Tage nach dem Verbrechen, wurden Markus und Gregor in Remscheid verhaftet. Die Ermittlungen zeigten, dass die Täter nicht nur den Mord begangen hatten, sondern auch eine Reihe von anderen Straftaten in ihrer Vergangenheit, darunter Betrügereien und Diebstähle. Doch der Mord an Jörg K. war die schwerwiegendste ihrer Taten. Der Prozess gegen die beiden Männer begann im Dezember 2023 vor dem Landgericht Trier. Der Fall erregte großes Aufsehen, nicht nur aufgrund der Brutalität der Tat, sondern auch wegen der Art und Weise, wie das Vertrauen eines hilfsbereiten Mannes in seinen Mörder zerstört wurde. Die Verteidigung versuchte, mildernde Umstände geltend zu machen, insbesondere für den jüngeren Täter Gregor. Sie argumentierten, dass er unter dem Einfluss des älteren Markus gehandelt habe, der ihm vielerlei Hinsicht als Mentor und Vorbild diente. Doch das Gericht ließ sich nicht von dieser Argumentation beeinflussen. Markus, der als Haupttäter galt, wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht erkannte dabei besonders die Brutalität der Tat und die Tatsache, dass er den 56-Jährigen in seiner eigenen Badewanne ermordet hatte, als erschwerend an. Markus hatte nicht nur das Leben des Mannes ausgelöscht, sondern auch das Vertrauen in die menschliche Sicherheit zerstört, das in dieser abgelegenen Region so tief verwurzelt war. Zusätzlich zur lebenslangen Haftstrafe wurde ihm die besondere Schwere der Schuld zugesprochen, was bedeutet, dass er mindestens 25 Jahre hinter Gitter bleiben muss. Der jüngere Täter Gregor wurde zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der Richter räumte ihm zwar zugute, dass er eine Art von Abhängigkeit zu Markus gestanden hat, doch auch er konnte nicht von der vollen Verantwortung entbunden werden. Der Prozess zog sich über mehrere Monate hin. In den Verhandlungen wurde die tiefe Kluft zwischen den Tätern und dem Opfer deutlich. Während Jörg K. ein einsamer, gutmütiger Mann war, der in seinem Leben viele Enttäuschungen erfahren hatte, hatten die Täter keine Hemmungen, sein Vertrauen auszunutzen, um ihre eigenen kriminellen Ziele zu erreichen. Die Aussage der Ermittler und die gesammelten Beweise machten die Verurteilung klar. In den Schlussworten des Richters wurde noch einmal betont, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft solche Verbrechen entgegenwirkt. Der Mord von Hersdorf war ein trauriges Beispiel für die Gefahr, die im digitalen Raum und in den scheinbar harmlosesten Begegnungen lauern kann. Es wurde klar, dass das Vertrauen in andere Menschen, das in kleinen Gemeinden wie Hersdorf besonders ausgeprägt ist, eine der größten Schwächen der Opfer sein kann, wenn es von skrupellosen Tätern ausgenutzt wird. Und das war schon mein aktueller Fall. Und dieser war sozusagen wirklich sehr aktuell, von 2023 und ist erst vor knapp einem Jahr vor Gericht gewesen. Und da ihr euch das auch gewünscht habt, gehe ich natürlich auch nochmal auf die Straftatbestände ein, die in diesem Fall eine Rolle gespielt haben. Im Fall des Mordes an Jörg K. in Hersdorf wurden mehrere Straftatbestände erfüllt, die im deutschen Strafrecht eine bedeutende Rolle spielen. Die rechtliche Einordnung des Falles umfasst folgende Delikte. Erstens Mord nach § 211 StGB. Der Hauptstraftatbestand, der in diesem Fall erfüllt wurde, ist Mord. Markus, der als Haupttäter identifiziert wurde, schlug Jörg K. wiederholt mit einem schweren Radmutterschlüssel auf den Kopf, was den Tod des Opfers zur Folge hatte. Besonders erschwerend war, dass der Mord aus niedrigen Beweggründen begangen wurde, da die Täter das Vertrauen des Opfers ausnutzten, um ihn zu töten und zu berauben. Ein weiteres Mordmerkmal war die grausame Art der Tat, der Einsatz eines schweren Werkzeugs, um wiederholt auf den Kopf des Opfers einzuschlagen. Dies stellt eine besondere Brutalität dar. Deshalb wurde Markus zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt und muss deshalb mindestens 25 Jahre verbüßen. Der zweite Straftatbestand ist Totschlag, § 212 StGB. Für Gregor, den jüngeren Täter, wurde der Mordvorwurf nicht in vollem Umfang anerkannt. Die Verteidigung argumentierte, dass Gregor unter dem Einfluss von Markus gehandelt habe, was in seiner Jugendstrafbarkeit berücksichtigt wurde. In einigen Fällen, in denen der Täter nicht aus eigenem Antrieb handelt, könnte dies zu einer Verurteilung wegen Totschlags anstatt Mord führen. Dies könnte eine Strafmilderung zur Folge haben, wenn der Täter in einem Zustand der Überwältigung oder Beeinflussung handelt. In diesem Fall wurde Gregor jedoch nicht von allen strafrechtlichen Vorwürfen entbunden und erhielt deshalb eine Jugendstrafe von 13 Jahren, die seine Beteiligung an dem Mord und den darauf folgenden Verbrechen widerspiegelt. Neben dem Mord und Totschlag war auch drittens Raub, § 249 StGB, ein Straftatbestand, der erfüllt wurde, da die Täter nicht nur den Mord begangen haben, sondern auch Wertsachen aus dem Haus von Jörg K. entwendeten. Markus und Gregor nahmen nach der Tat Geld und persönliche Gegenstände des Opfers mit und versuchten, mit der EC-Karte des Opfers an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Der Raub umfasst den Diebstahl unter Anwendung von Gewalt oder Drohung mit Gewalt und in diesem Fall wurde die Gewalt beim Mord selbst ausgeübt. Zusätzlich gibt es dann noch das vierte Delikt, versuchter Diebstahl, § 242 bzw. § 22 StGB. Der versuchte Diebstahl war ebenfalls relevant, als Markus und Gregor versuchten, mit der gestohlenen EC-Karte zusätzlich noch Geld abzuheben. Ihr Versuch, unrechtmäßig an das Vermögen des Opfers zu gelangen, blieb aufgrund der gesperrten Karte erfolglos. Dennoch wäre der versuchte Diebstahl ein weiterer relevanter Straftatbestand, wenn die Täter nicht schon wegen Mordes und Raubes verurteilt worden wären. Theoretisch steht dann auch als fünftes noch Urkundenfälschung nach § 267 StGB im Raum. Die Urkundenfälschung spielt eine untergeordnete Rolle in dem Fall, könnte aber auch relevant gewesen sein, wenn die Täter versuchten, sich mit gefälschten Dokumenten oder durch die Täuschung des Opfers Zugang zu persönlichen Daten oder Finanzmitteln zu verschaffen. Die Ermittlungen deckten auf, dass die Täter versucht hatten, die EC-Karte des Opfers zu missbrauchen. Das könnte man als potenzielle Urkundenfälschung implizieren. Ist jetzt aber in dem Fall tatsächlich nicht so relevant, weil Mord und Totschlag nun mal die ausschlaggebenden Delikte sind. Was man eben auch noch berücksichtigt hat, was ich ja eben schon erwähnt habe, ist, dass im Prozess Alter und Reife von Gregor als mildernder Umstand berücksichtigt wurden. Gregor war zum Zeitpunkt des Verbrechens 20 Jahre alt und gilt damit in Deutschland vor dem Strafgesetz als Jugendlicher im Jugendstrafrecht. Dies führt zu einer Jugendstrafe und einem geringeren Strafmaß als im Vergleich zu Markus, der aufgrund seiner volljährigen und verantwortungsvollen Position die volle Härte des Mordes zu spüren bekam. Ja, das ist, muss man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, dass man zwar mit 18 als volljährig gilt, aber immer noch unter das Jugendstrafrecht fällt. Das ist vielleicht einigen auch gar nicht so bewusst. Damit ist der neunte Fall aus der Eifel mit zusätzlich ein paar Infos zu den rechtlichen Hintergründen auch schon vorbei. Ich finde, die Länge der Folge, ja, ist kurz und knackig, wie die letzten Male auch. Aber ich möchte auch nicht das weiter ausschmücken, wenn da keine Infos mehr hinter sind. Also diese Art des Hörspiels gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, weil es im Prinzip nur aus den nachweisbaren, belegbaren Fakten besteht. Ich fand den Fall ganz interessant, weil er so aktuell ist und weil es nochmal ins Gedächtnis ruft, dass man vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtiger so mit den digitalen Gedönsen sein sollte. Ich weiß nicht, ob ihr es genau mitbekommen habt, aber für die, die mich sozusagen von Insta kennen, ich habe da jetzt seit Wochen und Monaten gar nichts mehr hochgeladen. Habe da auch nicht mehr so die Lust zu, ehrlich gesagt, sozusagen mein Privatleben komplett in die Öffentlichkeit zu kehren. Finde es aber interessant, noch in Kontakt zu bleiben mit euch. Also ihr könnt mir jederzeit Nachrichten schicken, auch gerne unter @eifelmord. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten zu dem Fall schicken oder zu anderen Fällen, die ihr interessant findet, die man vielleicht mal behandeln könnte. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr mir Sterne gebt auf Spotify. Da sind wieder ein paar runtergegangen, obwohl mehr Bewertungen dazugekommen sind, weil die Leute immer 4 Sterne geben. Also würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir 5 Sterne geben würdet. Aber ihr könnt natürlich gerne Kritik äußern, schickt mir eine E-Mail, schickt Kommentare, wie ihr wollt. Meldet euch gern. Und dann seid gespannt auf die nächste Folge, denn die kommt auch ganz bald bestimmt. Tschüssi!